Ruhe bitte, wir laufen.
Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler.
Szene 19. Lisa Jobt und die GdBA.
Wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Johannes Lange.
Und mein Name ist Lisa Jobt.
Hallo.
Hallo.
Heute ist ja wieder Vorsprechen.
Oh ja.
Und wir haben diesmal, ich bin super aufgeregt, das ist eine Premiere für uns. Wir haben nicht nur einen Gast, wir haben zwei Gäste. Mhm.
Das bedeutet für mich 4 Tonspuren in der Nachbearbeitung. Finde ich gut.
Und 4 verschiedene Studios. Ja, und hier ist natürlich Magdalena Schnitzler.
Und auf der anderen Leitung Jarnot. Hi.
Hallo, ich bin voll gespannt, heute diese Folge mit Lisa Jobt und Johannes Lange zu machen. Und es soll in dieser Folge um Lisa Jobts Kandidatur für die Präsidentschaft der GdBA gehen.
Genau, und deswegen werden wir sie jetzt mal reinlassen. Komm, mach mal die Tür auf.
Hallo.
Huhu. Sind das Magdalena Schnitzler und Jarnot aus dem bekannten Podcast Ein letztes Mal und dann nie wieder? Ich glaub's nicht.
Ja, wow, ihr habt uns erkannt.
Danke für die Einladung, ist ja voll kuschelig hier bei euch.
Ja, setzt euch.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Wir sind allerdings in 4 verschiedenen Studios.
Ich bin auch ja, ist sehr schön hier zu sein. Ja, wir haben es hier auf jeden Fall sehr gemütlich in unseren 4 verschiedenen Studios.
In unseren Heimstudios.
Ja.
Wir sind in 3 Städte und alle fangen mit B an.
Oh, wow, 3 Bs.
Mhm. Wow.
Das ist die Magie der Zahlen und der Buchstaben hier in unserem Podcast. Genug des Schabernacks. Lisa Jobt und Johannes Lange sind Mitbegründerinnen oder Begründerinnen des Ensemble-Netzwerks. Sie haben den fantastischen Podcast, Wofür es sich zu losen lohnt. Und derzeit kandidiert Lisa für die Präsidentschaft in der GdBA. Und das ist für mich so wie ein Deus ex machina. Denn früher, als ich noch Regieassistentin war, habe ich mir immer gewünscht, dass endlich irgendwie diese scheiß Arbeitszeiten, dieser scheiß Vertrag und irgendwie alles irgendwie besser wird, und wusste aber auch nicht so richtig, wie ich da was machen kann oder wie das geändert werden kann, und habe mir immer gewünscht, boah, hoffentlich kommt einfach irgendjemand und macht das jetzt gut. Und als ich die Nachricht gelesen habe, dass Lisa, dass du kandidierst, war das genau so für mich, als wäre auf einmal jemand gekommen und würde das machen können. So ein total krasses Gefühl für mich. Doch, ehrlich.
Das
und davor
mich.
War das schon. Ja, gerne. Und auch als schon das Ensemble-Netzwerk gegründet wurde, hatte ich genau das gleiche Gefühl. Und ich fühle mich seitdem halt viel mehr getragen in meinem Beruf.
Ach, wie schön. Genau. Vielen Dank. Das freut mich aber sehr.
Ja, gerne. Ja, nur du wolltest gerne was erzählen, ne, über deine Verbindung, Erfahrung mit der GdBA.
Ja, die Erfahrungen waren eigentlich ziemlich kurz. Direkt nach der Hochschule war es so, dass ich mein erstes Engagement hatte und der Vertrag war wirklich totaler Käse. Die Arbeitszeiten waren für den Arsch und auch die Kohle, und das war echt alles gar nicht so richtig rechtens. Und dann habe ich da angerufen, habe gesagt, ey, ich bin gerade aus dem Studium raus, habe eigentlich keine Kohle. Könnt ihr mir irgendwie was sagen trotzdem oder mir eine Rechtsberatung geben? Und den einzigen Tipp, den die Frau mir gegeben hat, war, ja, das müssen Sie, also dass es nicht rechtens ist, das ist ja klar, aber da müssen Sie jetzt selber wissen, ob Sie dafür spielen oder nicht. Und da dachte ich mir so, hä, das ist ja jetzt alles, und weswegen soll ich da jetzt eintreten, wenn ich ja sowieso keine Chance habe, was dagegen zu tun?
Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, also vielleicht für alle, die das nicht wissen, die GdBA ist die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Das ist eine von 3 Gewerkschaften in unserem Bereich, die sich um Arbeitsbedingungen kümmern, und explizit die GdBA verhandelt den Tarifvertrag NV Bühne, den die meisten an den Landesstadt- und Staatstheatern haben. Und die verhandeln das mit dem Deutschen Bühnenverein. Da sitzen sowohl die IntendantInnen drin, als auch aber KulturpolitikerInnen. Und ja, ich habe mich entschlossen zu kandidieren als Präsidentin, weil ich gemeinsam mit mit Johannes Lange, aber auch mit ganz vielen anderen, mit einem achtköpfigen Vorstand und mittlerweile über 900 Mitgliedern daran arbeite, dass sich die soziale Situation der KünstlerInnen verbessert. Und wir sind so ein bisschen im Ensemble-Netzwerk wie Greenpeace, wenn zum Beispiel die GdBA die Grünen wären. Ne? Die einen machen Politik, also Tarifpolitik, und die anderen machen Kampagnen. Und diese Kampagnen, die wir gemacht haben, sind sehr wirksam und wir haben es geschafft, die Samstagsproben zu minimieren. Wir haben es geschafft, dass man überhaupt auch uns wahrnimmt als, wir sind nicht die, die das Theater kaputt machen wollen, sondern die, die es lieben und die es verändern wollen. Und ja, haben es geschafft, dass sich die Gagen nach oben entwickeln. Zunächst nicht im Tarifvertrag, sondern vor allem auf freiwilliger Basis, dass IntendantInnen oder kaufmännische DirektorInnen alleine auf die Idee gekommen sind, ja, das oder durch unser Campaigning eben, ne, wir erhöhen die Gagen. Und so teilweise bis zu 400 Euro mehr. Und das ist halt, absolut gigantisch, wenn man ehrlich ist, weil das bis vor 5 Jahren alles noch undenkbar war. So, wir sind eine ziemlich junge Bewegung. Oder 5 Jahre hört sich jetzt älter an, als es sich anfühlt, muss ich sagen. Genau. Und jetzt ist es für mich dann eben an der Zeit, dass KünstlerInnen sich eben nicht mehr am Telefon abgewiesen fühlen oder schlecht beraten fühlen oder so. Mhm. Wobei man auch sagen muss, Janot, du musst natürlich schon Mitglied sein in einem der Clubs, ne? Weil sonst ist das ja auch unfair gegenüber den Leuten, die drin sind und die bezahlen. Ne? Weil die bezahlen ja diese Frau, die mit dir telefoniert, so die drin sind. Ja, deswegen glaube ich, habe ich mich halt unter anderem entschieden jetzt, dass diese ganze Kompetenz und die Erfahrung, was wir in den letzten Jahren erreicht haben und die Kooperation, die wir mit anderen Verbänden haben und die vielen, vielen Netzwerke, die sich innerhalb des Daches des Ensemble-Netzwerks gegründet haben, wie das Regie-Netzwerk, das Assistierenden-Netzwerk, Theaterautoren-Netzwerk, BPOC-Netzwerk und, junges Ensemble-Netzwerk. Ich kann die gar nicht alle aufzählen, weil ich 100% welche vergesse. Dass dieses Wissen sich jetzt quasi in eine professionelle Infrastruktur überführt und deswegen kandidiere ich. Und es wird immer Situationen geben, wo man dir die Entscheidung nicht abnehmen kann, willst du spielen oder willst du nicht spielen. Mhm. Aber eine Gewerkschaft ist ja auch dafür da, eine juristische Einschätzung zu geben, ob dein Vertrag gut ist oder so. Ne? So ein Vertrag wird ja nicht immer nur von einem Künstler unterzeichnet, einseitig, sondern man kann ihn ja auch verhandeln und man kann ihn verändern. Klar. Also zum Beispiel diese Klausel über die Gage ist stillschweigend zu bewahren, die kann man einfach getrost aus seinem Vertrag streichen und den dann unterschrieben zurückschicken.
Da haben wir in der letzten Szene auch drüber geredet mit einer Kollegin, die das nämlich auch immer noch geglaubt hat und die hatte auch so eine Erfahrung mit der Gewerkschaft. Erstens, sie durfte über nichts reden, sie war absolut unter Tarif bezahlt und dann war das noch so, dass die an 2 verschiedenen Theatern, glaube ich, arbeiten mussten. Das war so ein Zusammenschluss und die mussten immer hin und her fahren mit dem Auto und mussten diese Fahrtkosten aber selber bezahlen.
Oh Gott, ja.
Und da hat sie halt, und sie ist Mitglied gewesen und dann hat sie auch bei der Gewerkschaft angerufen und gesagt, ja, also wie kann das sein, warum muss ich das selber bezahlen, ich habe eh schon so ein niedriges Gehalt. Ist das rechtens? Die bei der Beratung hat gesagt, ja, das ist nicht rechtens, aber ich empfehle Ihnen nicht, das auszustreiten. Und dann ist sie ausgetreten.
Ja, das
und das ist, glaube ich, was, wogegen ihr ja auch total angehen wollt mit eurer Arbeit, oder?
Ja, erstmal gibt es ja so eine Annahme, dass die Gewerkschaft ein Dienstleister ist, eine Dienstleisterin und sich halt dann viele, ich gehe dahin an den Tresen und habe es ein Problem und bekomme das Problem gelöst, weil ich bezahle ja dafür. Und das ist ja, das stimmt nicht ganz oder zu einem ganz geringen Teil eigentlich nur. Das ist ja beim Ensemble-Netzwerk genauso der oft ein Fehlglaube, dass wir das Ensemble-Netzwerk sind, der Vorstand und wir sollten doch jetzt mal machen und ihr müsstet doch und ihr müsstet doch und es richtet sich eigentlich nur an ganz wenige Personen. Aber was wir ja immer wollen, auch vom Ensemble-Netzwerk und auch jetzt für die GdBA der Zukunft, dass sich halt die Basis ganz neu aufstellt, ist sich viel mehr Leute engagieren, sich dadurch ein Verjüngungsprozess von unten nach oben durchzieht und sich eine wirkliche Theatergewerkschaft zusammenbaut über die nächsten Jahre durch ein anderes, nicht das Mindset bleibt ja gleich, aber durch so ein anderes Gefühl, das Gefühl des Aufbruchs, der Veränderung, der Weiterentwicklung, der auch nicht der Kehrtwende will ich auch nicht sagen, aber der Wiederbelebung. Und das ist etwas, was viel wichtiger erstmal ist, dass jeder lernt, sich zu engagieren, was es bedeutet, solidarisch zu sein, sich zu vernetzen, seine Rechte kennenzulernen, Bildungsprogramme entweder anzunehmen, wahrzunehmen oder selber anzubieten. Und wenn das ist eine Arbeit, die ist viel, viel nachhaltiger als die punktuelle Rechtsberatung oder einen Vertrag, auf den man aber dann, wie jetzt ja gerade erzählt, dann sehr emotional reagiert, wenn das nicht zufriedenstellend abgelaufen ist. Ne? Aber diese Dienstleistung ist nur ein kleiner Teil von dem, was eine Gewerkschaft eigentlich, im Prinzip ist die Geschäftsstelle mit der juristischen Abteilung, ist nur der Pilz. Aber das Pilzgeflecht, was viel größer ist, ist im ganzen Bundesgebiet. Und das muss sich neu vernetzen und neuronaler und schneller und moderner werden. Und dann wird auch die Hauptgeschäftsstelle moderner. Und da setzen wir jetzt natürlich drauf, dass wir das mit Lisa Jobt als Kandidatin schon mal so genau in diese Richtung bringen.
Boah, super.
Ja, ich würde auch noch ergänzen wollen, Johannes, dass es nicht in erster Linie um Verjüngung geht, sondern es geht um ein Mindset. Das ist also vom biologischen Alter total unabhängig. Und der Change-Prozess, also das, was jetzt mit meiner Kandidatur, weshalb ich ja heute bei euch auch mit Johannes zu Gast sein darf, diese Hoffnungen, die da drauf sitzen, die kann ich alleine überhaupt gar nicht erfüllen, sondern dieser Change-Prozess beginnt ja jetzt schon. Durch das sich Leute auf einmal interessieren für die GdBA. Dadurch, dass Leute sich für einen Wahlkampf interessieren oder, keine Ahnung, 1000 Solidaritätsfotos bei Facebook und Instagram posten oder sagen, ich gründe jetzt einen Lokalverband. Lokalverband ist die kleinste Zelle, die an einem Theater, die Genosse oder Mitglieder der GdBA an einem Theater und diese Personen an diesem Theater, die können eine delegierte Person zu diesem sogenannten Genossenschaftstag nach Weimar entsenden. Da werde ich dann nämlich, wenn alles gut läuft, im Mai 2021 gewählt. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil alleine Präsidentin sein mit dem alten GdBA-Mindset, da könnte ich nicht konstruktiv und fruchtbar zur Wirkung kommen.
Das wäre zu verkrustet und zu starr oder zu in anderen Sphären.
Ja, dann sitzt man da und sagt, wir brauchen eine neue Homepage. Und dann sitzen halt 6 andere da, die sagen, aber die ist doch gut. Und dann sagst du, nein, sie benutzt eine schwierige Sprache. Es gibt keine gute Übersicht, die in einer audiovisuellen, modernen Kommunikation Menschen dort abholt, wo sie sind. Und wenn dann Leute sagen, aber da steht doch alles, guck doch nach, da kannst du doch in der Satzung das nachlesen, da steht doch das zum NV Bühne, dann kannst du nicht wirkungsvoll arbeiten. Genau. Oder wenn man sagt, die Mindestgage müsste 3.000 Euro sein, weil in der Regel haben zum Beispiel SchauspielerInnen oder DramaturgInnen oder TheaterpädagogInnen, auch völlig egal, einen Hochschulabschluss. Und Menschen mit Hochschulabschluss werden zum Beispiel im öffentlichen Dienst, wo sich ja auch das Theater tendenziell befindet, zwischen Entgeltstufe 9 und Entgeltstufe 12 eingestuft. Das kann man sich merken, hört sich kompliziert an, aber man kann es sich mit Vitamin B9 merken. So, und diese Entgeltstufe 9, wo Menschen mit Hochschulabschluss eingestuft werden oder manchmal auch 9b, weil wir besondere Fähigkeiten haben, liegt aktuell bei dem TVL, also der Tarifvertrag der Länder, bei 2.990 Euro ein paar Zerquetschte. Und der liegt bei dem TVÖD, das ist die Kommune, liegt der bei über 3.000 Euro. So. Und das aber für Leute, die eine 38,5-Stunden-Woche haben, die nicht den zweigeteilten Dienst haben, das heißt vormittags proben und abends spielen oder proben und die nicht und feiertags arbeiten. Und dafür bekommen nämlich Leute noch eine sogenannte Theaterbetriebszulage eigentlich obendrauf. Also alle, die nicht künstlerischen Verträge haben, bekommen die sogenannte TBZ, lohnt sich auch mal zu googeln. So, und wenn man dann sagt, 3.000 Euro müsste die Einstiegsgage sein, dann ist das plötzlich nicht mehr so viel. Aber wenn ich dann da sitze und sage, 3.000 Euro müsste jetzt eigentlich müsste unser Angebot sein, das müsste unser Ziel sein. Und wieder sagen 6 Leute, also wenn du das forderst, geht das Theater kaputt. dann müssen die Theater schließen. Dann kommt man halt einfach nicht weiter. Und deswegen ist dieser Change-Prozess, der jetzt beginnt, dadurch, dass sich die KollegInnen politisieren, Verantwortung übernehmen, Ämter übernehmen, sich aufstellen lassen in verschiedenen Bereichen. Ne? Es gibt dann einen Lokalverband, es gibt Delegierte, es gibt, das nennt sich Obleute, das sind dann die ChefInnen von dem Lokalverband. Das ist auch fieses Wording, ne? Also abschreckendes Wording, würde ich sogar sagen. Und ja, es gibt Landesverbandsvorsitzende, es gibt BeisitzerInnen und so weiter und so fort. So, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, was das für Posten sein könnten. Und jetzt fangen Leute an, ja, da sich zu interessieren und zu engagieren. Und das ist einfach super wirkungsvoll. Das heißt, auch unabhängig davon, wer PräsidentIn wird im nächsten Mai, die Gewerkschaft wird schon jetzt der Puls hat angefangen höher zu schlagen.
Es weht so ein frischer Wind durch das Ganze, ne? Auch ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute jetzt auch neu eintreten.
Ja, viele
treten euer Engagement, ein. Ne?
Ja.
Und das, die können jetzt zwar noch, glaube ich, kein Amt übernehmen. Ich habe verstanden, dass man erst so ein Jahr Mitglied sein muss, bevor man irgendwas Verantwortungsvolles tun kann. Aber was könnte man jetzt generell tun? Also wie funktioniert das mit diesem Ortsverbänden? Ich glaube, das könnte man nochmal erklären. Das ist, glaube ich, so Basic-Wissen, was aber nicht so viele haben.
Was man machen kann auf jeden Fall, ist sich zu gucken, wenn man gerade am Theater ist. Und gibt es einen Lokalverband? Wenn ja, kann man auf jeden Fall an diesem Lokalverband kann man schon mitwählen, wenn die Delegierten für Weimar gewählt werden. Also wen sende ich? Das hat jeder auch am Tag des Eintritts. Das ist das Mindeste, was man machen kann. Man kann aber auch in diesem Lokalverband auch schon... Es ist wie das föderale System in Deutschland. Es gibt die Bundeskanzlerin und es gibt aber auch die Ministerpräsidentin, Präsidentinnen. Und die kann man auch schon wählen. Die werden auch im Zwei-Jahres- oder Vier-Jahres-Tonus.
Alle 4 Jahre, glaube ich.
Alle 4 Jahre, genau, werden die auch gewählt. Da kann man sich auch, genau, informieren. Immer in Hamburg fragen. Hamburg, immer, wenn man eine Frage hat, nach Hamburg in die Geschäftsstelle, eine E-Mail schreiben. Die antworten in der Regel relativ schnell. Oh, und dann... Wenn man an keinem Haus ist, aber schon länger GdBA-Mitglied, jetzt auch nach Hamburg schreiben und sagen, ich möchte Delegierter werden für Weimar. Das wird passiert im Dezember. Ah. Wenn man das, dann kommt man auf eine Wahlliste und alle Einzelmitglieder, /freischaffenden Leute, das sind alle, die in der GdBA sind, an einem Haus arbeiten, wo es keinen Lokalverband gibt, beziehungsweise freischaffend arbeiten, die wählen dann ihre VertreterInnen, ihre Delegierten, die dann in Weimar als StellvertreterInnen dieser freischaffenden TheatermacherInnen die Präsidentin wählen. Und so, das kann man sofort beginnen und machen. Ein Lokalverband gründen ist nochmal ein bisschen... Das können wir jetzt nicht, das ist...
Das ist sau easy. Doch, Johannes, das ist doch voll easy.
Ja, okay. Na, okay,
man muss auf jeden Fall... Kannst du es vielleicht an einem Beispiel erklären? Wir haben ja, also ich habe ein freischaffendes Ensemble und ihr ja auch. Wie wäre das da?
Das ist das Problem. Jetzt werden wir schön Tech-Talk. Das ist eine GbR und alle, die in der GbR sind, sind die Mitgesellschafter. Das heißt, die sind ArbeitgeberInnen.
Wir sind die Intendanten.
Das heißt, es gibt da keinen Weg, dann Lokalverband zu gründen. IntendantInnen können keinen Lokalverband gründen oder die Geschäftsführenden. Wir müssten, wenn man Angestellte hätte in dem freien Theater, die für uns arbeiten, die könnten dann Lokalverband gründen.
Aber okay, dann stellen wir jetzt einfach super viele Leute ein.
Drei.
Sind gerade alle arbeitslos und ich stelle jetzt ein paar ein.
Ja, also
verstehen.
Ja, konnte man.
Entschuldigung, Johannes, sag du.
Ja, und auf jeden Fall Lokalverbände gründen, das macht zum einen total viel Spaß und das ist doch ganz einfach. Das einmal eins werde ich jetzt nicht runterbeten, aber es ist wirklich, es dauert eine halbe Stunde, dann hat man einen Lokalverband und hat auf einmal kann man da, gerade am Theater, seit einem Jahr sind die Vorsitzenden, die sogenannten Obleute von diesen Lokalverbänden, die haben einen Nichtverlängerungsschutz für den ganzen Verlauf ihrer Legislaturperiode.
Ah, geil.
Man möchte sich mal vorstellen, was passiert, wenn eine schwangere junge Schauspielerin auf einmal die Obfrau wird eines Lokalverbands und dann nicht mehr Angst haben muss, weil sie engagiert ist und schon in der GdBA ist, aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht verlängert zu werden. Oder nach Ablauf ihrer Mutterschaft und so. Das sind alles Sachen, mit denen man natürlich sehr...
Ja.
Elternzeit, meine ich ja, sehr verantwortungsvoll umgehen muss, aber die muss man wissen. Da geht's nämlich los, seine Rechte, Pflichten und Möglichkeiten kennenzulernen. Und bei einem Lokalverband fängt es schon an. Und das ist wirklich bumsen einfach, das zu gründen. Man braucht nur 3 Leute, die in der Gewerkschaft sind, und nur einer von diesen 3 Leuten muss länger als ein Jahr eine Gewerkschaft sein. Mhm. Und schwuppsiwupps wird ein Lokalverband gegründet. Jetzt, genau in diesem Moment, während wir aufnehmen, passiert das nämlich am Gorki-Theater.
Ah. Ach ja, geil, cool. Echt jetzt genau in diesem Moment. Gut. Cool, nächste genau Woche am Deutschen Moment. Theater ja. In Berlin.
Ja.
Ja, ja, es gründen sich also tatsächlich viele Lokalverbände, also eben auch an den großen Häusern, was eigentlich immer das Ziel war auch von der GdBA, dass auch die großen Häuser, die ja so ein Renommee eben haben, ne, dass sich da auch die Leute anfangen zu engagieren. Und jetzt passiert das eben. Und das hat er unmittelbar mit unserer Bildungsarbeit zu tun, auch Leuten das schmackhaft zu machen. Du rufst einfach in Hamburg an, klingelingeling, ich will einen Lokalverband gründen. Ja, cool. Wann hast du denn Bock? Ja, am 19. Dezember. Ja, klasse. Dann lade ich alle, die an deinem Haus sind, die in der GdBA sind, zu dem Treffen ein. Ich darf dir nämlich nicht sagen, wer das ist, aus Datenschutzgründen. Ach so, cool. Das heißt, du organisierst jetzt, dass alle kommen. Ja, genau, ich mache das. Okay, klasse. Und that's it.
Und so alles, was man machen muss, einen Einladungstext schreiben. That's it. Den schickt man dann nach Hamburg und dann laden die alle ein und dann trifft man sich auf der Probebühne oder in der Kantine und wählt die Leute, macht ein Wahlprotokoll. Da gibt es ein paar Formulare und dann werden die nach Hamburg geschickt und schwuppsiwupps hat das Theater einen Lokalverband mit eben den Rechten ausgestattet, die damit zusammenhängen. Ne? Das ist eine total...
Nichtverlängerungsschutz ist mega cool und vor allem, die können auch, du kannst als so ein Lokalverband, aber ich glaube demnächst sogar auch als Freischaffende, Johannes, ne, wenn das ein eigenes Organ ist, die Freischaffenden, das ist jetzt aber auch für zu weit, ist zu kompliziert, kannst du Anträge stellen an den Genossenschaftstag, dann schreibst du ein Papierchen, da steht drauf, der Genossenschaftstag möge beschließen, 5 probenfreie Tage nach der Premiere. Und dann wird das da eingereicht im höchsten Gremium und dann lesen das alle und dann wird das abgestimmt. Und dann kann das gut sein, dass die 5 probenfreien Tage nach der Premiere auf die Agenda in die Verhandlungen mit dem Deutschen Bühnenverein kommen.
Das wäre der Oberknaller.
Ja, wir haben zum Beispiel.
Also, Leute,
jetzt,
gründet Ortsverbände, Lokalverbände, Entschuldigung, an alle Hörenden. Ihr solltet das jetzt machen und wenn nicht, tretet, wenn ihr das noch nicht könnt, tretet auf jeden Fall ein.
Und wenn ihr freischaffend seid, lasst euch als Delegierte aufstellen. Genau. Ja, ja.
Aber wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von der GdBA wäre und ich merke da plötzlich, da kommt so eine Lisa Job mit so einem funkigen Style und frischem Wind mit ihrem ganzen Team an und wollen den Laden umkrempeln. Wirst du da eigentlich mit offenen Armen empfangen? Also sagen dann so, ey Lisa, auf dich haben wir gewartet. Oder wie reagieren die Leute darauf?
Das ist sehr unterschiedlich von den Leuten her. Es gibt totale Befürworter, weil fast alle GdBA-Mitglieder, Johannes, korrigier mich, wenn ich das jetzt lüge, das ist jetzt meine steile These, fast alle GdBA-Mitglieder kennen das Gefühl, wenn sie andere überzeugen wollen, in die GdBA einzutreten, wie dann das Gegenüber die Nase rümpft und misstrauisch ist. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, weil die das, also ich glaube, mit mir ist das nicht so. Mhm. Ne? Also deswegen gibt es da viele, deswegen gibt es da total viele Befürworter, aber es gibt auch SkeptikerInnen. Und zwar, weil ich beschlossen habe, dass ich weiter als Schauspielerin zur Verfügung stehen möchte. Ne? Also der Beruf Präsidentin sein, der ist ja nur 4 Jahre. Oder von mir aus eine zweite Legislaturperiode 8. Aber das ist kein Job mit Aussichtschancen auf Verlängerung oder mit... wer will denn eigentlich eine Gewerkschaftspräsidentin hinterher anstellen?
Und
ich habe mir ich habe mir in den letzten Jahren einfach mühsam und erfolgreich meine Selbstständigkeit in vielen verschiedenen Bereichen aufgebaut. Mhm. Und das kann ich nicht einfach so fliegen lassen. Deswegen Klar. möchte ich mir halt bezahlten Urlaub nehmen, wenn ich zum Beispiel Drehanfragen habe. Ja, so. Mhm. Ist auch sau cool übrigens, wenn man wie beim Bundesverband für Film und Fernsehen sieht, dass der Vorstand, was ist die Film- und Fernsehgewerkschaft, sage ich mal, die machen auch private Theater und Synchron machen die auch. Wenn man die im Fernsehen sieht, das ist super cool. Wenn du Leute siehst, die im Beruf sind, die haben dann Kontakt zu ihren Kolleginnen, das heißt, die sind an der Basis dran. So, aber das stößt aktuell auf Misstrauen, weil man mir das nicht unbedingt zutraut. Ich werde auch nicht nach Hamburg ziehen. Hat der Präsident dafür, hat übrigens auch nicht in Hamburg gewohnt. Das hat keinen gestört. Bei mir wird das auch etwas, ja, misstrauisch beäugt. Darf ich das so sagen, Johannes? Ja, ne?
Ja, absolut.
Und ein weiteres Problem ist die Annahme, dass Menschen in wichtigen Ämtern, in Positionen, die was repräsentieren, die richtig was bewegen, aussehen müssen, als hätten sie noch den Muff der alten Bonner Republik drauf. Also, dass man einen Anzug trägt oder dass man dezente Farben verwendet oder so. Und ich meine, man kann sich ja mal im Bundestag umgucken, da sehen längst nicht alle nur so aus wie die von der CSU, ja. Ja, und das bin ich natürlich nicht. Der Look des Ensemble-Netzwerks ist eine total contemporary, also eine zeitgenössische Theaterästhetik. Weil wir natürlich gemerkt haben, was wir können, ist Blut, Nebel, Glitzer,
Energie.
Energie. Das ist, warum Leute auch ins Theater gehen. Keiner, ne? Also ein Teil der Ästhetik, das ist ein Grund dafür. Und das ist doch unser bestes Aushängeschild. Und das müssen wir doch nehmen, um unsere Inhalte zu verkaufen. Und das
total. Und nicht Satzungen und dicke Wälzer und irgendwelche Bögen, die man 100-mal ausfüllen muss und nicht versteht.
Ganz genau, genau. Arealschriftgröße 12, genau, ja.
Also Satzungen gehören natürlich dazu, ne? Und nur was du davor gesagt hast, um das nur so ein bisschen einzuordnen, mit dem dieser kommt mit ihrem Team und krempelt so um, ne? Da muss man so nur aufpassen, dass man so die Vorgänge, dass die so, dass man auch schön große Fantasien in sich tragen, aber man muss es natürlich realistisch auch sehen, ne? Weil es wird viel gewählt, die Präsidentin hat einen Hauptvorstand um sich herum und hat im Prinzip auch nur eine Stimme in diesem Hauptvorstand, der aus 12 Funktionären besteht. Und es lässt sich nicht. Das wird hoffentlich so schnell wie nötig, wie sagt man das? So schnell wie möglich, ach, ist auch egal.
So schnell wie nötig und so, egal.
Man muss gucken, dass man dieses schöne Bild, man muss sich schöne Visionen stellen, was es sein kann, weil diese Vision ist genau das, was denn die GdBA über die nächsten Jahre auch verändern kann oder auch etwas überführen kann, was anders ist, als es jetzt ist. Aber man kann nicht so hingehen, Ärmel hochkrempeln und so richtig loslegen, ne? Das gibt es, die Vorgänge innerhalb der GdBA, die sind historisch gewachsen, sehr, sehr langsam und die Mitte leider auch beschränkt. Und das ist, was ich auch davor meinte, wenn jetzt so die ganze Basis hochrückt, sich verjüngt, auch geistig verjüngt, ne? Oder halt auch ein anderes Mindset bekommt, dann wird das so, ja, bestimmt in ein, zwei Legislaturperioden eine andere Veranstaltung, aber dieser kommt und krempelt mit ihrem Team die Ärmel hoch, so geht's leider nicht, ne? Es ist, man ist dann kein, dass es nur so richtig ankommt, ne? Weil man muss natürlich auch die satzungskonformen Wege einhalten, ne? Und das sind natürlich Wahlen, Sachen aushalten und abwarten, Abstimmungen und, ne? Viele Protokolle und sowas alles, das ist, gehört auch dazu, ne? Weil wir es jetzt sehr einseitig beschrieben haben, ne? Gewerkschaftsarbeit bleibt auch noch Gewerkschaftsarbeit, leider. So, ja.
Klar, ihr könnt nicht auf einmal Tabula Rasa machen.
Nein.
Sondern ihr müsst, aber ihr habt ja vorhin über Nachhaltigkeit gesprochen, dass die Arbeit, die ihr jetzt schon startet, ja zukunftsweisend ist und schon was verändert. Und wenn die Präsidentschaft dann durch die Wahl schmiert werden würde, dann würde das ja auch den Weg ebnen und die Tore öffnen. Für eine langsame, aber stetige Veränderung.
Also langsam, Johannes, oder? Das würde ich jetzt auch nicht stehen lassen wollen. Ich habe schon ziemlich Druck auf dem Kessel.
So schnell, das ist ja auch unsere Ensemble-Netzwerk-Geschichte. Lisa und ich, wir wollten ja, unsere GdBA-Geschichte heißt ja, ich schreibe in unsere Ensemble-Gruppe, als ich noch im ersten Engagement war, im ersten Halbjahr meines Engagements, hey, wäre doch geil, wenn das ganze Oldenburger Ensemble geschlossen in die Gewerkschaft eintritt. Und da hat dann Lisa reagiert, ja, das wäre ja geil. Und dann haben wir uns ja in unserem Lokalverband organisiert, wurden Delegierte, sind nach Hamburg gefahren und so, haben wir ganz viel gemacht, aber halt gemerkt, dass wir mit Abstand die Jüngsten sind, dass wir mit fast die einzigen Schauspielenden sind und dass wir das Gefühl haben, wir haben keine Zeit, das Gefühl, dass das sehr lange und sehr langsam dauern wird, was aber uns jetzt in unserer Berufsrealität tagtäglich als Problem begegnet. Wann wird das geklärt? Und so aus dieser Unruhe ist ja auch Ensemble-Netzwerk entstanden, ne? Aus so einer, da muss mehr Energie und mehr Blitzbewegung und so und mehr, es muss mehr passieren.
ich habe überhaupt keine Lust, dass das lange dauert und dass der Verweis zu Recht von Johannes, dass man sich an Satzungen und sowas und Abläufe halten muss, der ist total richtig. Und ich komme ja auch nicht mit meinem Team, sondern die Leute, die sich wählen lassen, die werden mein Team sein. Und ich bin eine total kooperative Person und habe es eigentlich, ja, stehe auch in einem guten Verhältnis mit den Funktionären vom Deutschen Bühnenverein. Ja, so, das sind nicht meine Feinde, das sind meine KollegInnen. Ja, und komm auch nicht um, mach eine Revolution. Dafür stehe ich überhaupt nicht, sondern es muss schon ein freundlicher, kooperativer Change-Prozess sein, mit einer Modernisierungsagenda. Und deswegen meinte ich das eingangs, dass alle GdBA-Mitglieder, das meine ich zumindest, dieses Nasenrümpfgefühl kennen, wenn das Gegenüber sagt, GdBA, was soll das sein? Und ich trete irgendwie nicht ein. Mir kommt das auch komisch vor. Die Hoffnung, dass das aufhört, die haben, glaube ich, alle. Weil man will nicht nur einen guten Tarifvertrag, man will auch ein cooles Gefühl. Wenn du dich schon ehrenamtlich engagierst, dann muss das auch Spaß machen. Dann muss das miteinander einen Mehrwert haben. Deswegen habe ich auch gesagt, es gibt aktuell zum Beispiel keine Möglichkeit, dass sich alle Mitglieder mal treffen. Weil zu diesem Genossenschaftstag, zum Beispiel der eben in Weimar stattfindet, da fahren wieder nur Delegierte hin, aber nicht mal die ganze Bande. Und deswegen habe ich gedacht, wenn in Berlin Theatertreffen ist, ja, also das Schaulaufen, ja, dann haben ja alle das Gefühl, oh toll, ich bin mal wieder nicht eingeladen. Wieder mal nur die 10 fettesten Buden sind eingeladen und die schon zum x-ten Mal oder der und der und so. Und wenn aber in Berlin Berlinale ist, dann platzt ganz Berlin vor Agenturempfängen und hast du nicht gesehen. Da ist richtig Halligalli und Berlin ist highly booked. Und deswegen wäre es einfach cool, man würde einen Branchentreff machen, wo sich alle GdBA-Mitglieder am Rande des Theatertreffens treffen, das Gefühl haben, geil, ich muss nach Berlin, Leute, weil da ist mein GdBA-Empfang. Dann trifft man sich hinterher mit den Leuten, die bei der Premiere vom Theatertreffen waren. Am Ende müssen eh alle nur saufen, labern und tanzen. Das ist total wichtig, weil das Hammer, ja, da werden die Telefonnummern ausgetauscht, da werden sich die Storys erzählt, da verbindet sich die Basis miteinander. So, ja, das so. Und das wäre mir total wichtig. Und deswegen finde ich, glaube ich schon, dass wir mehr schneller auch schaffen können. Aber tatsächlich ist es auch total richtig, dass nicht einfach eine einzelne Person als Präsidentin irgendwas durchregieren kann. Das wäre keine gute Satzung. Das wäre höchst undemokratisch.
Das wäre auch nicht demokratisch, ja.
Genau.
Aber du kannst halt Anstöße geben, du und dein Team. Das auch durch die Arbeit, die ihr jetzt schon macht, gebt ihr ja schon Anstöße.
Und repräsentieren, das ist ja das Wichtigste auch. Weil jetzt ist es ja ganz so, dass zu wenige Leute, die GdBA muss größer werden, sodass die Personaldecke größer werden kann und eine Präsidentin auch, weil unsere Kulturpolitik braucht eine ganz neue Form von Lobbyismus. Wir erleben jetzt, dass in eigentlich steuerlich gut situierten Kommunen auf einmal Kulturetats gekürzt werden.
Richtig.
Und das wird weitergehen. Das kann sein, dass in den nächsten Jahren Ensembles aufgelöst werden und so. Also es gibt, man will den Teufel nicht an die Wand malen, aber jetzt müssen alle Interessensvertretungen unglaublich stark und gut repräsentiert werden, weil wir müssen jetzt, wir dürfen, der Kontakt zur Politik muss unglaublich lebendig und loyal werden oder zumindest
und eng,
dass halt, dass wir jetzt nicht vergessen werden oder Dinge passieren wie in den 90er Jahren, ne? Also das ist, wo wirklich denn das Theatersterben anfing und so, weil das ist noch nicht abzusehen, was alles passieren wird. Und genau, und dafür ist auch gerade halt Lisa, finde ich ja gerade prädestiniert, auch für die Mitbegründerin der Aktion 40.000 Theatermitarbeitende treffen ihre Abgeordneten und so. Das sind genau jetzt so Kernkompetenzen, die für diese Präsidentschaft, finde ich, in meiner Wahrnehmung, prioritär werden.
Ich habe das Gefühl, dass gerade diese Zeit mit Corona auch natürlich nochmal ein guter Nährboden ist für Leute, die gerade, wo noch mehr Ungerechtigkeiten sichtbar werden. Für mich ist diese ganze Corona-Zeit halt wie so ein Brennglas auf alles, was nicht stimmt, auf die Missstände. Die werden deutlicher und dadurch kann man jetzt, glaube ich, auch noch mal mehr ansetzen, weil alles so prekär ist und so unter den Nägeln brennt.
Ja, das große Thema Vorerkrankung, ne? So wie das auch Corona auf die Gesundheit auch reagiert, so reagiert Corona auch auf die Missstände in Unternehmensstrukturen, in Bilanzen, in schlechten Verträgen und Tarifen. Briefen und so. Und das ist, ja, man muss jetzt das alles total gut beobachten, auffangen, weiterentwickeln, wahrscheinlich ganz viel reformieren. Ne?
Das Netz muss einfach dichter werden.
Corona hat auch dafür gesorgt, dass ja jede Person jetzt auch wirklich weiß, welches Beschäftigungsverhältnis sie hat.
Ja.
Also wir arbeiten ja oft hybrid zum Beispiel. Ne? Ich wusste das auch nicht. Ey, ich kandidiere als Präsidentin, ich wusste das auch nicht. Denn was ist der Unterschied zwischen freischaffend sein und solo selbstständig? War mir nicht klar, jetzt weiß ich das aber.
Ja, ich habe das auch nicht gerafft.
Da wir so hybrid arbeiten, ich zum Beispiel solo selbstständig, da habe ich manchmal Werkverträge, manchmal aber schreibe ich aber auch eine Rechnung. Dann bin ich als freischaffende Schauspielerin temporär beschäftigt beim WDR oder jetzt bei Bavaria Filmproduktion. Und dann bin ich unständig beschäftigt als Synchronsprecherin.
Ja. Gott, so. Ey, was hast du für einen Steuerberater?
Und das sind ja Sachen, über die, also dass auch viele durch die die Sichtbarkeit, die ihnen genommen wurde und auch die Orientierung, zu welchem Beschäftigungsverhältnis gehöre ich, hat viel Frust selbstverständlich ausgelöst, aber glaube ich auch Bewusstsein. Mhm. Und es geht ja auch jeder anders mit der Krise natürlich um, aber es ist auch Zeit, digital aufzurüsten. Und
ja, voll.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr habt den Podcast ja auch in der Corona-Zeit kurz davor, glaube ich, gestartet, oder?
Ja, mit Lockdown.
Mit Lockdown, ja.
Ich sollte am Freitag, bevor der Lockdown begann, sollte ich nach Darmstadt fahren, um dort zu inszenieren. Mit 2 Monate altem Baby und so. Ich habe alles gepackt. Wir wollten losfahren. Dann rief die Oberndirektorin an und sagt, ja, also wahrscheinlich wird das Theater zugemacht, aber komm erstmal noch, wir machen die Proben. Premiere kommt aber nicht. Ich so, ja, okay. Ja, morgen fährst du los, oder? Ich so, ja. Gut, dann ruf bitte eine halbe Stunde vorher nochmal an. Ja, und dann habe ich gesagt, es geht ja nicht, ich kann ja nicht jetzt dahin fahren mit allen Sachen. Ja, und dann hat sie noch mitten in der Nacht angerufen und hat gesagt, es fällt aus. Und dann war ich halt völlig deprimiert. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, so, boah, nee, ich muss Janot anrufen. Wir haben so viele geile Storys zu erzählen, wir machen das jetzt.
Sehr gut. Ja, sehr gut.
Dann haben wir das gestartet, genau. Mit der ersten Lockdown-Woche.
Ja, sehr gut, genau.
Ja, aber du wolltest über was anderes reden.
Ja, nee, dass man einfach auch digital aufrüsten muss. Man hat ein Bewusstsein bekommen. Es ist eine schreckliche Zeit für KünstlerInnen, für ganz viele andere Menschen, aber auch und für jeden auch irgendwie anders. Aber es stecken eben auch ein paar Chancen da drin und auf die ja, muss man sich auch manchmal konzentrieren.
Ja, sag mal, konzentrieren, wenn du jetzt Präsidentin wirst, wovon ich ausgehe, was ist denn dann eigentlich mit deiner Schauspiellaufbahn? Weil Präsidentin sein stelle ich mir schon anstrengend vor. Oder aufwendig.
Ja, das ist auch aufwendig. Das ist ja ein Fulltime-Job. Ich spiele im Sommer, spiele ich mit unserem Theaterkollektiv, das Johannes und ich noch mit 2 anderen Leuten haben, spielen wir unsere Gigs. Das sind dann, ist dann im besten Fall, sind das dann Sommerferien, wie alle anderen sie sich auch nehmen können, wenn sie in einem Arbeitnehmerverhältnis sind. So. Genau, so kann man das machen und genauso mit dem Drehen. Und ich habe da überhaupt keine. Ich brauche auch beides, ne? Also ich liebe auch E-Mails schreiben, auch wenn ich mich da viel drüber beklage, wie lästig das ist. Liebe ich das aber auch. Und ich liebe es auch, mit Leuten zu telefonieren und in den Bundestag zu fahren und Kampagnen aufzusetzen und in kooperativen Zusammenhängen mich zu bewegen und das Menschen zusammenzubringen, die zueinander gehören. Ja, das finde ich auch toll. Ich liebe es aber genauso, mit Johannes schwitzend mit einem Bananentelefon telefonierend in so unserem Rumpel-Pumpel-Theater zu stehen. Das ist so ein umgebauter Marktwagen von 1968, wo wir eine Drehbühne haben drauf schweißen oder bauen lassen und mit dem wir so rumrumpeln. So ein richtig kleines, im Prinzip würde ich sagen, ein modernes Hans-Wurst-Theater, oder Johannes?
Ja, modernes Hans-Wurst-Theater oder Volkstheater in so einem schmutzigen Sinne auch. Ja, ja, ja. Also eher ungewöhnliches Genre abdeckend.
Ihr fahrt auch zu Leuten, die das jetzt nicht unbedingt erwarten, dass da jetzt Theater ist, oder werdet ihr auf Theaterfestivals gebucht?
Sowohl als auch.
Ah ja, cool. Super geil synchron gesprochen, das war Hammer. Ich bin begeistert. Ja.
Also da habe ich eigentlich nicht Angst, dass mir da wirklich was flöten geht. Was mein großes Problem ist, ist, mir wird sauschnell langweilig. Davor fürchte ich mich, dass ich mich langweile. Und wenn ich mich langweile, denke ich mir immer Sachen aus. Und dann müssen alle die immer mit ausbaden. Die Sachen, die man sich so ausdenkt. Genau, das wäre irgendwie toll, wenn das nicht passieren würde, dass ich mich langweile, weil ich brauche Inspiration, ich brauche Sinnlichkeit und deswegen muss sich natürlich die Gewerkschaft zwangsläufig auch im Look and Feel an KünstlerInnen anpassen, weil das ist auch mein Schwimmwasser, das ist meine Badetemperatur, die ich auch benötige, um politische Arbeit zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das richtig, richtig gut gelingen kann. Bin immer wieder aber erstaunt nach dem, was wir 5 Jahre lang aufgebaut haben. Und ganz viele Initialzündungen kamen da von mir und viel auf der Seitenbühne sitzen und mit Handy Konferenzen organisieren. Keine Ahnung, so viel auf die Beine gestellt zu haben. Sogar 3 Jahre davon war ich im Festengagement. Ne? Das finde ich schon, dass das eine Visitenkarte ist, die sich sehen lassen kann. Und dass einem das nicht dann teilweise nicht zugetraut wird, dass ich als blauäugig hat mich neulich jemand dargestellt, beschrieben wird, da muss ich schon sagen, dass mich das verletzt, weil ich das gar nicht verstehen kann, ob die kein Internet haben oder was machen wir falsch, dass die das nicht bekommen, was das für eine basisgetragene kulturpolitische Arbeit ist. Nur weil sie nach Freude aussieht, heißt es nicht, dass nicht viel Arbeit dahinter steckt, ja. Das ist aber im Tanz auch so, sieht ganz leicht aus und es gehört Disziplin dazu.
Ja, das sehen ganz viele Leute nicht.
Ihr müsst ja super viel Netzwerkarbeit jetzt auch leisten, irgendwie Lobbyarbeit. Wie kriegt ihr das hin ohne so physische Präsenz oder gehen solche Treffen? Du hast es ja gerade auch gemacht, Johannes, heute, ne?
Nee, ich hatte heute 2 Präsenzveranstaltungen, das war ganz toll. Eine Präsenzveranstaltung im Bundestag mit Abstand und im großen Konferenzraum und dann noch jemanden getroffen und dann draußen spazieren gewesen.
Okay.
Und so. Das war auch mal eine schöne Ausnahme, weil sonst hängt man ja wie so ein Kettenhund an seiner Laptop-Leine ganz viel und macht halt da die ganze Arbeit, ne? Also aber es geht ja erstaunlich viel. Also alles geht über Zoom, ne? Tatsächlich. Es macht halt weniger Freude, aber es schont das Klima und den Geldbeutel der Verbände, die halt weniger Tickets bezahlen müssen. Aber sonst, was wollte ich noch? Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ja, ich hoffe, ich bete jeden Tag. Ich will, dass Weimar muss Präsenzveranstaltung werden im Mai nächsten Jahres. Bis dahin muss das sein. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass wir dieses Infernal haben, diese Wahl im mit Zoom. Reden und allem drum und dran. Und dann im Zoom, da werde ich ganz wehmütig, wenn ich daran denke. Weil ich sehe da...
Los, sag es, was du siehst!
Dass man da das Mikro... Also, wie man, ja, wie gewählt wird, wie es danach eine geile, schmutzige Party gibt in Weimar, dann, dass man sich in so einen historischen Kontext bewegt. Hier hat sich die GdBA 1 gegründet. Das war wirklich in Weimar vor 150 Jahren auch dann, was denn 150 Jahre wird
es. Im Prinzip auch ein Schauspieler
haben, ne?
Mit seinen Kumpels am Küchentisch, so wie meine Kollegin Johanna Lücke und ich damals in Oldenburg.
Ja, die haben dann so wie du mit deiner ersten schmutzigen Schülerzeitung, wie hieß das?
Ja, ich hatte so einen PDF-Newsletter, den wir da gebracht haben, 3 Ausgaben.
Wie hieß
das, glaube ich, Ensemble-Netzwerk. Ja.
Ensemble-Netzwerk, da kommt der Name her, das war der Arbeitstitel, genau. Und so kommt überhaupt der ganze Name des Verbands. Und der hat auch, der Barney, der Gründer der GdBA, hat auch in Frankfurt zu Hause mit seinen Freunden, die sich die Nächte um die Ohren geschlagen, also 1870 halt, ne, und haben halt da dann die ersten Zeitungen geschrieben und Redaktionsarbeit gemacht ohne Ende, um da die Leute wach zu kriegen. Und dann haben die sich da in Weimar zusammengetrommelt und da so einen riesen Aufschlag gemacht und so mit unglaublich pathetischen Sätzen und so, also so ganz groß, richtig schauspielermäßig, also so wie als, ja, total übertrieben und sinnlich und mutig und selbstbewusst, ne, das ist irgendwie, da kommt so viel zusammen, das ist eine schöne Verschiebung und die lässt sich nicht über Zoom beleben, auch so in der Form von, dass man sich auch darauf beruft, ne? Weil wir bleiben ja Theatermacher, der Pathos steckt in uns drin. Und wenn sich Pathos mit Professionalität verbindet und so, das ist doch und zuverlässig und halt, ne, im richtigen Maße auch dann mal die Bescheidenheit, dann ist halt Interessensvertretung und Gewerkschaftsarbeit, dann kann das Spaß machen, weil man sich ja auch mit seiner Branche verbindet und mit seinen Kolleginnen auf eine ganz neue Art und Weise. Und dazu aufzurufen zu so einem historischen Moment auch und so. Und wir lassen unsere Theaterlandschaft nicht langsam, immer versuchen wir die Dinge zu bewahren. Jetzt glauben wir daran symbolisch, es wird noch mal viel größer und viel bunter und viel stärker und herrlicher, als es jetzt schon ist oder leider an ganz vielen Orten schon nicht mehr ist. Ne? Und so dieses Narrativ neu zu denken und zu beleben, da habe ich total Bock drauf, in Weimar
total aufzumachen. Total, das hört sich super aufregend an.
Wir kommen ja auch aus der Liebe zur Kunst. Ja. Ne? Wir finden Theater einfach toll. Wir finden Kunst einfach toll. Und diese Zoom-Veranstaltungen, Janot, du fragtest danach, wie das ist, das ist schon auch trist, ne? Weil das Ensemble-Netzwerk wird in meiner Wahrnehmung außen und auch viel repräsentiert durch meine Person voll abgefeiert. Liebes-E-Mails und so und keine Ahnung, ich gebe Interviews in der Berliner Zeitung, was weiß ich. Und dann sitze ich aber in Zoom-Veranstaltungen mit Leuten, wo dann 15 Leute sind, denen ist meine Präsentation zu poppig. Weißt du?
Nein.
So. Die wissen.
Aber da geht's ja dann gar nicht um Inhalt.
Nein, die wissen nicht, was die Aktion 40.000 TheatermitarbeiterInnen treffen ihre Abgeordneten ist. Die wissen, die hat das irgendwie nicht erreicht. Und ich weiß nicht, warum es sie nicht erreicht hat, weil wir uns eigentlich um totale Niederschwelligkeit bemühen. Aber das haben wir irgendwie, ja, nicht erreicht. Das ist schon dann so, dass man merkt, okay, Social Media ist auch irgendwie wichtig geworden. Jetzt gibt es diese Kampagne, wo viele Leute sich mit Ausweis und so fotografieren, Unterstützerstatements machen. Für mich als Lisa Jobt zu Hause im Lockdown macht es Emotions. Das gibt mir Kraft, weißt du? Weil über Zoom geht da Energie verloren, weil man sich nicht fühlen kann. Oder weil man schon fühlen kann, aber trotzdem, ich hänge nicht ab mit meinen Leuten und wir umarmen uns und wir müssten einfach dringend mal wieder bis 4 Uhr in der Kneipe sitzen und labern.
Ja.
Weißt du, Leute, die uns vielleicht auch noch nicht so gut kennen, Johannes und mich und meine anderen FreundInnen, die mit in dem Netzwerk da im Vorstand sind. Das sind so ganz wichtige Bonding-Maßnahmen. Es gibt ein Konferenzformat, das nennt sich Open Space. Und Open Space-Format hat herausgefunden, dass die wichtigsten Gespräche beim Kaffeetrinken in der Küche zwischen den Vorträgen stattfinden.
Ja, hundertprozentig.
Wisst ihr, so. Und das ist einfach gerade so, das fehlt ja nicht nur mir, es fehlt ja allen. Aber deswegen sage ich, solche Kampagnen bringen es gerade total, dass man was zurückbekommt. Denn wir geben sehr viel, ich gebe sehr viel. Ich hänge von meiner Homepage, ich rufe Leute an und erkläre ihnen, wie man einen Lokalverband gründet. Ganz viel, was Johannes und ich und auch die anderen vom Ensemble-Netzwerk machen, ist Angst abbauen. Angst abbauen bei denen, die sich nicht trauen, an diese Gewerkschaft ranzutreten, die das nicht verstehen. Auch Angst abbauen bei denen, die denken, das Ensemble-Netzwerk ist ein netter, aber leicht lächerlicher Verein. Ja. Kann ich das so sagen, Johannes? Leicht lächerlich?
Ja, es stößt Leute aus fragwürdigen Gründen ab, ganz oft.
Und wir sind ja nicht nur Mitte 20. Wir haben Leute, im Vorstand ist einer, der ist 70. Ja, wir haben Leute in den Netzwerken, die sind 50. Wir sind überhaupt nicht alle 19 Jahre alt. Ich bin 38.
Ja, eben. Und gerade wenn man sich über die Mittel aufzuregen und sich nicht darüber zu freuen, dass man den gleichen Zweck verfolgt, das macht ja gerade halt dann Kritiker auch lächerlich, ne? Wenn man erstmal sagt, ach krass, euch gibt es ja eigentlich aus dem Grund, wir wollen das Gleiche. Und deswegen sollten wir doch erstmal auf eine andere Art und Weise aufeinander zugehen, als uns jetzt dann so Weil wenn der Widerstand wächst, wir erleben das auch gerade, wir merken jetzt so langsam wächst der Widerstand und wir treffen auf, ja, auf, man kann das so sagen, jetzt wird der Wahlkampf, geht in eine neue Phase über. Und dann verschieben sich auch leider, dann so, dann wird es auch schwer, unser Kommunikationsmodell anzuwenden, was immer sehr wohlwollend und umarmend ist und so. Da müssen wir jetzt auch langsam, ja, Tore hochfahren und Bogenschützen auf die Mauern postieren und so. Also es ist... Also uns wird auch dann keine Wahl gelassen. So, das ist irgendwie, mal sehen.
Klar, es wird euch auch verändern. Der Wahlkampf, die Präsidentschaft, das alles wird vielleicht, also in beide Richtungen können ja Dinge geschehen, ne?
Ja.
Aber es ist ja geil. Absolut, es ist ja einfach,
wenn die das nicht wollen,
eine neue Phase.
Wenn die das nicht wollen, sonst dann würde nicht verliere machen. Ich echt gerne, muss ich echt sagen. Ja. Ich weiß... Ja, wirklich. Nein, ich verliere wirklich gerne. Mir geht's echt nicht darum, diese Präsidentin dann zu werden, sondern das ist nicht mein Job, sondern manchmal denke ich auch, okay, ich habe mich jetzt auch ins Feld geworfen für einfach eine Sache, die größer ist als ich, weil einer muss es jetzt machen. Und deswegen verliere ich super gerne, wenn das nicht gewünscht ist, weil die Mitglieder müssen das entscheiden. Mhm. Und weißt du was? Dann passiert sowieso Spannendes Neues.
Aber wenn's passiert, was ist denn dann so das Erste, was du anpacken wollen würdest?
Erstmal kommt eine Neonröhre ins Büro. Da muss erstmal eine coole Neonröhrenschrift hin. Da muss eine große Deutschlandkarte aufgezeigt werden. Da müssen dann Fähnchen drin stecken, wo die Mitglieder sind, wie die heißen. Und dann habe ich natürlich mein richtig feuchter Traum, den ich möglicherweise nie umsetzen werde. Aber hey, wir müssen auch mal ein bisschen unseriös reden und dürfen hier nicht schwere Sachen besprechen. Wäre eigentlich eine Monster-Truck-Kampagne. Ja, eigentlich müsste man die ganzen GdWA-Mitglieder, die auch gerne schon älteres Semester sind, möchte ich gerne jetzt in Monster Trucks sitzen sehen, um einfach so zu zeigen, wir nehmen alle mit. Ja, ist doch so, wir nehmen alle mit und wir bollern jetzt los. Und es hat so was leicht Aggressives. Monster Truck hat aber auch immer knatschige Farben, ist immer ziemlich schlechter Geschmack eigentlich und sehr angeberisch. Und ja, sich da auch ein bisschen nicht so ernst zu nehmen und trotzdem mit einer leichten Drohgebärde und einem ironischen Auge loszulegen. Das wäre natürlich...
Und sich fortzubewegen.
Ja,
das ist, finde ich, super wichtig an dem Bild.
Ja, genau. Das fände ich natürlich toll. Nein, Quatsch beiseite. Neonröhre und Monster Truck. Das ist natürlich, was ich geil finde. Wahrscheinlich werden es erst einfach mal sehr viele Sitzungen, wo man die Agenda neu bespricht. Und dann gibt es erst mal, wenn... ich das überhaupt anregen darf. Also ich werde das natürlich anregen. Dringend eine neue Homepage. Wir müssen ein Bildungsinstitut aufbauen, wo das die ganze Gewerkschaftszeitung, die heißt Bühnengenossenschaft, die muss dringend renoviert werden, weil das ist ein sehr gutes, wichtiges Aushängeschild, das in Kantinen rumliegt. Und damit kann man nicht nur Mitglieder bekommen, sondern einfach auch ganz toll Inhalte verbreiten. Ja. Also die Menschen bilden und dadurch stärken, weil Bildung schützt vor Frust und Armut und lauter solche Sachen. Und dann natürlich an den Tarifvertrag, an die Agenda ran, ne? Mindestgage 3.000 Euro, Wochenarbeitszeit reduzieren auf 40-Stunden-Woche, Vor- und Nachbereitungspauschalen für Textlernen oder Körperaufwärmen oder Stimmtraining und. Also lauter solche Sachen. Nicht Verlängerungsschutz von Ensemble. Vertretungen und da ist viel zu tun. Das kann ich aber eben, wie gesagt, nicht alleine entscheiden. Das müssen auch auf dem Genossenschaftstag andere mit beantragen. Ich kann nichts durchregieren. Ich kann nur Impulse geben. Aber solche Sachen würde ich machen. Ja, und am Genossenschaftstag selber, kann ich euch sagen, habe ich mir schon ein geiles Kleid gekauft.
Oh, was werden Sie tragen?
Lila, Stichwort lila Paillette.
Ich bin gespannt. Ich hoffe, das findet präsent statt. Das Mai ist ja ein ganz gutes, schon ganz guter Monat.
Johannes, was würde man machen, wenn man als erstes Präsidentin wäre?
Wahrscheinlich würde erstmal die Bundeskanzlerin anrufen und dich beglückwünschen und der amerikanische Präsident. Ich weiß, also, ja, ich glaube, ganz wichtig, das Team kennenlernen, ne? Ich denke, bevor eine automatisierte Agenda anfängt, loszulegen, wo alle, ja, genau, jetzt treffen wir uns, jetzt gehen wir da. Ich glaube, erstmal so den Rhythmus durchbrechen und auf deine Art und Weise, die ja unnachahmlich ist und einzigartig, sich mit den MitstreiterInnen verbrüdern oder verschwestern oder irgendwie sich da, ich glaube, da so rumreisen, vielleicht auch sogar besuchen. ne? Einfach auch Lokalverbände besuchen und so und wichtige Funktionäre. Das könnte man, glaube ich, gut machen. Boah, was würde man sonst machen? Ich denke, ein bisschen die Geschäftsstelle ein bisschen besser aussehen zu lassen, dass man, glaube ich, da lieber zur Arbeit geht, weil die hat schon das sehr Zahnarztpraxismäßiges. Finde ich gut, weil das ist irgendwie so ein symbolischer Akt, aber der verändert den Alltag, der verändert wirklich jede Sekunde, die du in der Geschäftsstelle verbringst, fühlt sich dadurch anders an. Deswegen darf man das nicht unterschätzen, dass man die auch gestaltet nach gewissen Vorstellungen, ne? Weil so ein Strich an der Wand, den siehst du halt einfach 24/7 dann.
Ja, ich weiß, ich würde auch, wahrscheinlich würde ich auch einfach die Gelegenheit nutzen und als neue Präsidentin mich schön allen KulturministerInnen der Länder vorstellen und versuchen, beim Deutschen Städtetag zu sprechen.
Überhaupt über den Grüß August machen, ne? Hey, wir sind
die Grüßungsschreiben an alle MitgliederInnen vielleicht auch sowas, ne? Oder ein Video oder sowas.
Ja, ein Video ist... Viele natürlich eine totale PR-Kampagne hochfahren, ne? Sich selbst, also mit der Hilfe von natürlich MitarbeiterInnen, sich unendlich viele Interviews holen, ne? Selber anfragen, hey, ich bin die neue Präsidentin, kann ich in deine Talkshow, kann ich dahin? Also ich glaube, so dieses neue Gesicht der Öffentlichkeit werden als neue Präsidentin der KünstlerInnen-Gewerkschaft in Deutschland, ne? Und und Kooperationsangebote, die beim Raum standen, neu aufsetzen mit dem BFFS. Ja. Es gibt gerade sehr viele Verbände und und alle, die sich solidarisch verhalten, die kommen irgendwann in so finanzielle Bredouillen, weil nach 3-4 Mitgliedschaften wäre es dann doch ganz schön krass, wenn es dann pro Richtig. Monat so, was man denn zu bezahlen hat und so. Und das muss abgeschafft werden. Du kannst nicht extra bestraft werden, weil du es für notwendig erachtest, viele Verbände zu unterstützen.
Das stimmt. Ja. Ja. Ja, also
muss belohnt werden.
Eine Menge vor, überhaupt ein Bildungsinstitut einzurichten. Ich will einen Podcast einrichten, ich will Videotutorials Erklärvideos machen, werden wir beim Ensemble-Netzwerk jetzt auch, dass man Wissen zum Nachklicken hat, damit nicht immer alle AbsolventInnen von Hochschulen wieder bei Null anfangen müssen. Dann muss man durch die Hochschulen reisen und man muss vor allem das nicht ich alles alleine machen, sondern präsenzmäßig aufrüsten. Das heißt, ganz viele VertreterInnen, die in der GdBA auf Ämtern sitzen, brauchen eigentlich Trainings, Auftritt-Trainings, gute Präsentationen, die geil gelayoutet sind und nicht aussehen wie Windows 98, sondern richtig, das muss faszinierend professionell und zeitgenössisch rüberkommen. Und dann können auch alle anderen Interviews geben. Da muss nämlich nicht, weil wir haben ja auch die Idee, dass nicht eine Person der Heilsbringer ist, das wollte man ja auch schon durch die Französische Revolution nicht mehr, sondern dass es viele sind. Das heißt, im besten Falle werde ich auch unsichtbar, mach meine Arbeit, ruf Leute an, nutz meinen Status als Präsidentin, aber die anderen werden empowered, das Gesicht vor Ort zu werden. Also,
das finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage. Ne?
Das ist doch, was wir interessant finden.
Unbedingt. Und Stellvertretungen, das Prinzip der Stellvertretungen auch irgendwie so richtig plastisch machen. Das heißt, dass man ausfallen kann und der Laden bleibt.
Also die Bewegung ist immer stark, wenn du dich unsichtbar machst. Also wenn ich bin, das ganze Ensemble-Netzwerk läuft ohne mich fantastisch weiter, weil keiner braucht mein Urteil.
Ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt so ein cooler Scout sein will, der von der GdBA erzählen möchte? Ist das alles ehrenamtlich oder gibt es dafür Geld? Ich weiß das nicht.
Die Landesvorsitzenden, die Vorsitzenden der Bundesländer, es gibt zum Beispiel auch Ost und Nord, das heißt, das sind nicht nur Bundesländer da, sondern da sind mehrere Bundesländer in Sektionen eingefasst, die bekommen auch eine Aufwandsentschädigung pro Monat. Und ja, also von mir aus sollen die auch mehr bekommen.
Mhm. Ich kann nur sagen, macht mit. Ja, also. Jetzt ist es ist gerade eine gute Chance und auch die richtige Zeit. Also auch ohne Corona wäre es eine gute Chance, aber mit Corona ist es umso wichtiger, dass wir jetzt einen wirkungsmächtigen Hebel bekommen und eine neu aufgesetzte Gewerkschaft, die eine Theatergewerkschaft ist, also gefälligst auch neu lernt, im Rampenlicht zu stehen. Denn das ist das Mindeste, was die Theatergewerkschaft tun kann. Also eine Grundkompetenz haben sollte in dieser Form. Und das müssen wir jetzt ausprobieren und hinbekommen, weil sonst geht's den Theatern an die Kragen.
Und das wollen wir verhindern und deswegen ist unser Erkennungszeichen die lilane Paillette.
Okay. Okay. Genau. Erzähl's nicht weiter.
Okay. Ein schlimmes Geheimnis. Ja, dann sind wir jetzt noch weiter. Lisa, du hast das so vorhin so schön gesagt, dass wir in der audiodigitalen Kneipe sind. Und um dieses schöne Gespräch, ich stelle mir gerade vor, wir hätten alle, ich hätte jetzt seit anderthalb Jahren mal endlich wieder eine Zigarette geraucht und Wein getrunken. Würde ich gerne von euch nochmal, wenn ihr Bock habt, einen Epic Fail.
Oh ja, ein Epic Fail. Also erzählt irgendwas Bescheuertes, was euch auf der Bühne passiert ist. Wenn ihr Arm abgerissen, ihr Bein zerquetscht oder falsches Kostüm, Perücke falsch rum.
No pressure, no pressure.
Oh Gott, das kann ich nicht erzählen.
Los.
Lisa, fällt dir was zu mir ein? Epic Fail? Bühnenunfall?
Also in deinem Privatleben fallen mir viele ein, Johannes.
Wir sind in der Kneipe.
Ach, Leute, es ist so hammerlustig, aber okay, komm, was soll's. Also, wir mussten proben, ne? Und zwar Medea. Ey, und wir waren der Chor der korinthischen Frauen. Und im Chor bei Medea war ich da schon zum zweiten Mal. Also in einer anderen Produktion war ich auch schon mal im Chor der korinthischen Frauen. Und wir haben halt immer gesagt, in unserer Garderobe, der Chor der Arschgesichter. Weil wir auch noch so eine Maske aus Pappe vors Gesicht halten mussten. Und man konnte sich also nun, wie ihr das ja auch kennt und in eurem Podcast oft besprecht, nicht mit dem Produkt direkt identifizieren. Beziehungsweise, ja, dir passiert das ja nicht so oft, weil du ja sehr selbstständig arbeitest. Aber naja, wenn man eben fest angestellt ist am Theater, ist das so. Und dann, ich war damals noch als Gast engagiert und wir hatten auch noch so richtig hässliche alte Kartoffelklamotten aus den 70ern an. Also,
oh Gott.
Und dann mussten wir eine ganze Szene lang, während Medea und Jason miteinander reden, über die ganze Bühne, mussten wir gebückt auf den Knien mit dem Kopf nach unten hocken und auf irgendein Stichwort aufstehen. Und das war so langweilig und so grässlich. Und dann war die letzte Vorstellung, habe ich gesagt, und jetzt mache ich es. Und dann habe ich in dieser Hockeposition so laut gefurzt, dass das alle gehört haben. Und meine Kolleginnen sind zusammengebrochen, ihrer zusammengebrochenen ohnehin schon Position. Und es war einfach so lustig. Und ich konnte nicht aufhören zu lachen. Und also nicht nur auf der Bühne hatten wir es gehört. Aber das ist so echt meine unseriösester Epic Fail, den ich euch hier echt schenke.
Oh, dankeschön.
Bravo.
Ja. Ich fand es einfach hammer.
Das ist eine sehr wundervolle Geschichte.
Dankeschön, danke. Ich finde es auch ein bisschen mutig, weil das erzählt eigentlich keiner gerne über sich. Aber es war mir ein Bedürfnis.
Und yes.
Ja, es war mir einfach ein Bedürfnis.
Es war ein Befreiungsschlag.
Sehr, Johannes, sehr jetzt versuch du das mal zu toppen.
Ach Mist, ich weiß, dieser Epic Fail.
Ich liebe eine Geschichte von dir aus eurem Podcast, wo du in einem Kinderstück mal gespielt hast. Die Geschichte ist so schön. Ich kann mir die immer wieder anhören.
Johannes, als du so gesoffen hast.
Also die habe ich auch gerade im Kopf gehabt. Das ist, die kennt man ja. Gut, da habe ich dann so sehr gesoffen. Das ist gut. Ich dachte auch vielleicht, wie wir uns beide dahin gespielt haben, dass die Bild-Zeitung geschrieben hat und der Höhepunkt des überschätzten Abends, Johannes Lange zieht blank und spielt mit seinem Penis Piano. Weil wir haben Kafka, Amerika gespielt, Lisa und ich, und haben uns dann, mir wurde zugetragen, ich habe mich nicht mehr richtig erinnert, aber für die Geschichte ist es besser, dass wir uns erst in der Premiere dahin gespielt
haben. Wir haben uns
hätten.
Ja auch erst in der, nee, Nee, wir haben uns in der Probe.
Doch, ach so, für die Geschichte. Geschichte besser. Und da haben wir uns in der Premiere, haben wir so eine wilde Improvisation gemacht. Kafka ist im Schloss und findet dieses Mädchen, ich habe vergessen, wie sie heißt. Und Lisa und ich improvisieren. Und dann steht da ein Piano auf der Bühne und sie sagt immer, spielen Sie. Ja, ich kann doch nichts. Ja, dann nehmen Sie das, was Sie haben. Was habe ich denn da? Irgendwas werden Sie schon haben. Ja, was soll ich denn nehmen? Ja, irgendwas wird doch schon da sein. Ich habe doch nur, ach, eigentlich habe ich doch nur das hier. Ja, nehmen Sie das, was Sie haben. Und dann wird das irgendwie immer irrer. Machen Sie das, ich habe doch nichts. Ich hab doch nur mich, ja, nehmen Sie sich und so. Und bis ich dann nackt war und anfing mit meinem Penis und auf die Tasten zu schlagen, tatsächlich.
Das ist so surreal.
Hände hoch, also mit Hände hoch. Und währenddessen hat der andere Kollege dann die Bühne gedreht, weil und so, das war so eine Bühne auf der Bühne, die sich so drehen konnte. Und dann habe ich da so mit dem Penis auf den Tasten gespielt und dieser hat sich gefreut und ich habe erzählt, ja, ich kenne dieses eine Lied, eine Zigeunerin hat es meiner Mutter, als sie irgendwie durch das Dorf zog, einmal beigebracht, aber sie hat es mir immer zum Einschlafen vorgesungen und das sind die Töne und dann mit dem Penis da die Tasten versucht runterzuschlagen. Und das war, was ist eigentlich ist es nicht mal ein Epic Fail, weil es ist eine Geschichte, die werde ich meinen Enkelkindern noch erzählen und weil es auch die Bild-Zeitung dann so beschrieben hat, als natürlich die absolute Schande noch irgendwie, dann war wirklich der Tiefpunkt erreicht, aber es war eigentlich für mich ein Höhepunkt oder für uns auch ein Höhepunkt, dass wir das so uns da so gemeinsam hin und
Johannes, jetzt hast du aber eine künstlerische Raffinesse beschrieben und ich habe jetzt richtig was Peinliches mit Furzen erzählt.
Nein, ich finde, deine Geschichte, Lisa, kann man schon auch als künstlerisches Mittel benutzen, um eben diese Starre aufzulösen und auch wieder selbstwirksam zu sein.
Klasse.
Und nicht in dieser verkrusteten, hockenden Haltung mit dieser Maske völlig entpersonalisiert zu sein.
Das hast du perfekt, wirklich. Das war eine sehr gute Körperperformance-Beschreibung. Danke, Magdalena, dass du das nochmal da richtig eingeordnet hast. An dir ist auch sehr gute Dramaturgin verloren gegangen, wie ich höre.
Oh, ich setze gleich meine Brille auf.
Ich wollte auch ein bisschen mehr Fell, aber die Saufgeschichte kann
ja schon. Ja, erzähl die doch nochmal ganz kurz.
Ich wollte was Neues erzählen. Ach so, ach Mann, ja, eine Kollegin wird 30, man geht in die Kneipe, trinkt, morgens um 9:30 ist Jugendstück. Und ich bin eigentlich, dachte ich, früh genug ins Bett gegangen, aber hab nicht so richtig den Alkohol verarbeitet während der Nacht und bin halt dann da auf das Brett geflogen und habe da eine wahnsinnig gute Performance hingelegt, wie ich dachte. Ich habe alles neu gemacht, ich bin durch die Reihen gelaufen, ich habe Text improvisiert und habe einfach da so, ja, ich dachte, ich war ein richtiger Rockstar halt, ne? Richtige Rampensau. Und,
mit den Kindern.
Aber das Ende der Geschichte, mit den Kindern, ja, ich habe auch so, bin an so Kinder-Diving. Ja, ich bin da ein bisschen nah auch rangegangen, oh Gott, ja. Und so hab so auch einen durch die Haare gewuschelt und so und das. Und die so ein bisschen bedroht. Und dachte halt, Mann, an mir ist echt, das ist einfach geil, bin einfach ein geiler Typ. Wenn man es drauf hat, hat man es drauf. Braucht man auch nicht viel Schlaf und so. Wie das halt so ist. Und dann war das Ende der Geschichte, dass ich ein Verweis? Was gibt's im Theater? Verwarnung. Es ging schon so in die Richtung, weil dann hat sich eine Lehrerin beschwert, was mit mir los war, unerhört. Man hätte alles mit dem Alkohol gerochen. Die Kinder hätten sich auch schon beschwert. Was riecht hier so komisch? Dann wurde auch ein Regieassistent von einer anderen Lehrerin angesprochen. Es geht irgendwie gar nicht. Dann waren zwei Regisseurinnen, die ja gerade am Haus gearbeitet haben, da drin, waren maßlos schockiert von mir.
Oh Gott, ein Feld der Zerstörung und Verwüstung.
Und so folgt das eine auf das andere, ne? Also diese geile Hybris durch Kater und dann die tatsächliche, der Realitätscheck durch eine vormittagliche Erwartungshaltung gegenüber einem gut funktionierenden Jugendstück. Ne? Und,
Hey Leute, wir reden über Furzen, Penis und Saufen. Ich finde, wir sind sowas von prädestiniert, die deutsche Theaterlandschaft zu reformieren.
Ja, auf jeden Fall.
Wir kennen uns als Menschen aus, ja. In welcher?
Ja, schön, aber so bleibt es menschlich und das ist halt
In welcher Folge können wir eure Epic Fails hören?
Szene 6 und 12.
Ja, also die eine, warte, ich gucke mal nach. Die eine ist, glaube ich, wirklich 11 und das ist die beste, finde ich.
Dann höre ich mir die gleich an.
Die Schwammgeschichte vorkommt. Die wurde auch schon oft gelobt.
Sehr gut, das hört sich doch nach einer tollen Empfehlung an.
Ja, sollen wir mal zum Ende kommen?
Ja, rufen Sie uns dann an oder sollen wir uns bei Ihnen melden?
Nein, wir rufen nicht an, Sie rufen bitte auch nicht an.
Wir schreiben vielleicht einen Brief.
Ja. Okay, cool, okay. Danke.
Die Absage, wie gewohnt, auf Nachfrage.
Ja, genau. Ja.
Cool, super. Aber danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Bitte sehr gerne.
Ja, das hat ja auch viel gekostet jetzt. Die Rechnung kommt dann auf dem Fuße. Ja, sehr schön, dass ihr beide da wart. Das war eine wundervolle, mehr als eine Stunde mit euch, mit Johannes Lange und Lisa Jott. Und ja, hört euch euren Podcast an. Hört euch einfach euren Podcast an.
Ja. Der Wirt ist ein bester Kunde, genau.
Also hört euch ihren Podcast an, wofür es sich zu losen lohnt. Unterstützt Lisas Präsidentschaftskandidatur und erzählt einfach alles weiter, was wir jetzt gerade in diesem Podcast besprechen.
Aber das mit dem Furzen bitte nicht, das muss unter uns bleiben. Das ist ein Community-Geschenk.
Ja, okay. Da macht ihr einfach kurz Mute, wenn ihr das in der Öffentlichkeit hört. Gut, ja, danke schön.
Danke, dass wir bei euch sein durften.
Bitte
schön. Ihr habt einen tollen Podcast.
Danke, ja, total.
Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik: Rupert Schnitzler. Tonmischung: Studio Lemtrom. Ansage: ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht. Und jetzt bitte ich die Kollegen und Kolleginnen der Technik, Requisite und der Tonabteilung für den Abbau zur Bühne.